Willkommen zurück zum Heimkino-Praxis-Podcast. Heute mit dem Thema Heimkino in der Mietwohnung. Lohnt sich das überhaupt? Mein Name ist Bert Kössler.
Und hier ist Florian Schäfer.
Und wir werden mal schauen, ob wir überhaupt über Mietwohnungen so viel sagen können, weil wir diese Zeit schon sehr lange hinter uns haben. Aber da sind genug Erinnerungen da. Legen wir los.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja, kann man das und soll man das überhaupt machen? Also ich habe es auf jeden Fall oft gemacht, auch sonst hätte ich mir das hätte ich überhaupt kein Heimkino haben können. Bis jetzt, es ist auch die erste Nicht-Mietwohnung. Ich glaube, es ist auch relativ normal, dass Eigenheime nicht alle 5 Jahre gewechselt werden. Also ich glaube, dann tut sich das keiner an. So gesehen ist Mietwohnung natürlich schon in Deutschland ja weit verbreitet, in anderen Ländern teilweise weniger. Ich sage nur Saal 3 heißt ja mein jetziges Heimkino und 2 und 1 waren in Mietwohnungen. Und das nach meiner Definition waren die Heimkinos, die bereits dunkle Wände hatten. Sprich, davor gab es im Prinzip noch 3 weitere. Ja. Also wenn man mal das erste noch mit, also alle bei dem allerersten war auch schon Surround und Fernseher und genau, insgesamt, das erste war noch keine Mietwohnung, das war noch zu Hause bei den Eltern, aber in Mietwohnung irgendeine Art Heimkino gemacht war ja 5-mal, also
ja. Wo, wobei ich auch sagen muss, dass ich tatsächlich nur einmal selbst in Miete gewohnt habe. Also selbst in dem Sinne, dass ich die Miete selbst bezahlt habe. Dann ging es direkt ins Eigenheim über. Also wir hatten da keinen Bedarf, keine Notwendigkeit, da häufiger zu wechseln oder sowas. Das hat sich alles sehr gut ergeben. Davor war es insofern in Miete, dass ich halt eben zu Hause quasi mein Reich hatte, also in der elterlichen Wohnung, wo natürlich auch Menschen gestört werden können, um es mal so zu sagen. Ist also klar, so gesehen ja, nicht wirklich viel anders, denn darum geht es ja im Endeffekt immer. Also es gibt 2 Aspekte bei der Mietwohnung an sich. Ja, zum einen stört man da andere damit und wie viel kann man oder will man tatsächlich machen, also wie viel will man umsetzen von einem Heimkino, und über diese Punkte ja, wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ich vermute auch, dass wir jetzt nicht unbedingt die allerrichtigsten Personen dafür sind, weil wir jetzt einfach noch nicht so ultra viel mit Miete zu tun hatten oder auch aktiv nicht mehr haben. Und insofern kann ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mitreden, wie denn überhaupt die Mietsituation gerade aussieht in Deutschland oder auch in verschiedenen Städten. Wie leicht findet man dann eigentlich jetzt
eine Mietwohnung? Das hängt ja extrem vom Wohnort ab. Also
ja, ganz klar. Also in den ländlicheren Gegenden ist es, glaube ich, immer noch einfacher. Ja, da wird man wahrscheinlich auch hier und da einfach mal, wird halt immer mal irgendwo eine Bude frei, um es mal so zu sagen. Ne? Bei Städten weiß ich nicht, kann ich nicht so wirklich mitreden. Da vor dem Hintergrund auch jetzt so ein bisschen, wir werden natürlich hier Tipps geben oder zumindest Überlegungen anstellen, was man denn bei der Auswahl einer Mietwohnung so alles berücksichtigen könnte, wenn man das Hobby Heimkino hat. Natürlich völlig ungeachtet dessen, wie schwer es tatsächlich ist, irgendwo eine Mietwohnung zu bekommen. Ja, denn wenn man sowieso heilfroh sein kann, nach 5 Monaten mal irgendwas gefunden zu haben, dann muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob da jetzt noch ein Heimkino gut drin umzusetzen geht oder nicht. Da ist man einfach nur froh, dass man was hat. Das also selbstverständlich an dieser Stelle. Ja, wir gehen jetzt einfach mal von dem Idealfall aus, dass man irgendwo so ein bisschen die Wahl dann doch noch hat. Da können wir jetzt, glaube ich, mal einsteigen. Ja, was wäre denn wünschenswert an der Wohnung selbst oder an dem Haus, je nachdem, was man mietet? Worauf könnte man denn achten, um das Hobby Heimkino bestmöglich darin ausleben zu können? Fällt dir da was ein?
Also natürlich die Parameter, die wir schon diverse Mal besprochen haben, mit Bezug auf der Raum selbst, wenig Fenster, diesen, das und jenes, wenn man, wie ob jetzt Eigenheim oder Miete, wie auch immer, ob man da halt fette Leinwand und x Lautsprecher oder ob es halt nur irgendwelche L-förmigen Räume mit 1000 Ecken und 10 Fenstern gibt. Das wäre jetzt von der Bausubstanz her sowas. Also bei mir war, ich war tatsächlich meist in dieser geschilderten Zwangslage. So, hab was gefunden. Punkt. Ja, und dann mach was draus. Also ich glaube, was auch typischer ist für Mietwohnungen, ich meine, es gibt's auch anders, aber zum Beispiel Häuser werden äußerst selten vermietet. Oder vermietet, wenn sie teilweise, sind auch gut zu finden, nur da wollen die Leute lieber kaufen.
Ja, das zum einen, viele wollen auch mieten, also gerade so, wenn jemand, sagen wir mal, in einer besseren Position geschäftlich sich irgendwo räumlich verändern muss, ja, dann mietet er auch schnell mal ein ganzes Haus für seine Familie und zieht da halt so alle paar Jahre von Ort zu Ort. Das gibt's ja durchaus, aber das ist halt meistens einfach eine Preisfrage, weil ein Haus mietest du halt nicht für, was sind aktuell nicht vernünftige Preise, aber realistische Preise, 800 oder sowas, keine Ahnung, das ist was halt eine Wohnung zur Miete kostet. Bei einem Haus bist du halt locker im vierstelligen Bereich.
Ja, und dann korreliert es wahrscheinlich auch schon viel mit Alter und Lebenssituation, dass dann halt dieses typische Ausbildungsstudium, dies und das, erster, zweiter Job, dass da halt noch mehr die Ortswechsel gegeben sind. Klar, brauchen wir jetzt auch nicht weiter drin. Abschweifen, das kennt jeder, aber deswegen heißt zumindest in meiner Vorstellung Mietwohnung eher kleiner und nicht mit sowohl Keller als auch Dachboden als auch dies und noch ein Pool und so. Das ist dann doch tendenziell so eher die Eigenheim-Konstellation.
Genau, aber ich denke, worauf man letztendlich da achten kann oder was bei der Auswahl einer Mietwohnung reinzählen kann mit dem Hobbyheimkino, ist erstmal Alter und Bauweise des Hauses. Ja, also ist das jetzt irgendwie ein Fachwerk von 1920 oder handelt es sich hier schon um ein weitestgehend modernes Haus? Am besten noch in Massivbauweise, ja, also wo man zumindest mal einen Betonkeller drunter hat und das ganze Ding zumindest mal halbwegs gemauert ist, weil das ist ja letztendlich eigentlich so der Punkt, wo am Ende Schall am meisten übertragen wird und man
diese berühmte Hellhörigkeit, das stört. Immer so der Begriff, man geht rein, macht eine Besichtigung und dann, oh, da hört man schon die Nachbarn, wie sie dies und das und jenes tun, ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Also das merkt man ja auch idealerweise sehr schnell bei der Besichtigung, wenn man alle Mitbewohner, die da nebendran noch wohnen oder Nachbarn, noch hört, dann ist es nichts und das, das können auch, ist nicht unbedingt mit dem Alter hängt es zusammen, aber da gibt es auch Neubauten, die irgendwie mit Pappkarton getrennte Wände dann haben. Ja, also,
ja, häufig gerade, wenn
so denke ich gerade an eine Wohnung von einem guten Freund von mir, wo die 2-3 Jahre drin waren als Familie. Super Neubau, also das war wirklich nagelneu. Aber offenbar auch schon gebaut mit dem Hintergedanken, es zu vermieten, was oft, nicht immer, aber oft bedeutet, dass da gespart wird, weil ich wohne ja nicht selber drin, will ja nur mit Geld verdienen. Und in dem Fall hieß das dermaßen dünne Wände. Das hat einfach die Dauerbeschwerden für also, und da ging es nicht um Kino, da ging es ja, können ihre Kinder nicht ruhig sein und so, ja.
Ja, das ist genau der Punkt. Also bei uns war es damals auch so in der Mietwohnung. Das war halt ein Familienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, sag ich mal. Das Dachgeschoss wurde vermietet. War im Prinzip eine vollwertige Wohnung, aber man hat auch gemerkt, dass es eben beim Hausbau die ganzen Trennwände, da war halt nichts mehr gemauert, sondern einfach nur Erdgeschoss ganz normal, alles massiv gebaut und dann halt ein Dach drauf gesetzt und der Rest wurde dann einfach ganz normal in Trockenbauverfahren in Räume unterteilt. Und das macht sich natürlich dann innerhalb der Wohnung bemerkbar. Wobei, da kommt es ja auch wieder darauf an, ist das dann eher eine relativ offene Bauweise, ja, wo dann das Wohnzimmer vielleicht gar nicht mehr wirklich abgetrennt ist, sondern einfach so in den Flur übergeht und eigentlich an alle anderen Räume auch angrenzt. Das ist halt so genau der Punkt, wo du dann halt auch keine wirkliche Schallisolierung innerhalb der eigenen Wohnung mehr hast. Gegenüber dem Untergeschoss ging es einigermaßen, ja, das war da nicht so das Problem, aber es kommt halt einfach wirklich immer auf die Bauweise drauf an und da kann man ganz klar sagen, je massiver, desto besser. Ja, je mehr da mit Ziegeln und Beton und Stein und was weiß ich, Ytong oder was gearbeitet wurde, desto besser ist es und da hilft eben einfach mal an die Wände klopfen. Dann merkt man schon ganz schnell, wenn es irgendwie hohl klingt oder ja, dann ist es halt nicht so schallisolierend wie vielleicht was anderes, ne? Und das könnte unter Umständen so ein Problem werden.
Entweder das oder, was man wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen hat, eben ist dieser Raum, der potenzielle Kinoraum, sofern man ihn schon vor Augen hat, ist der direkt benachbart irgendwo dran oder hat man das Glück, dass da ringsrum in alle Richtungen kein Nachbar ist? Dann hat man halt schon mal so einen Raum Puffer. Das ist natürlich auch schon mal ganz gut. Kann immer noch so sonst wie durchgehen, aber ein Stockwerk dazwischen ist schon mal gut. Da hatte ich mal Glück. Das war allerdings dann auch Pech, was die Heizkosten anbelangt, weil es war katastrophaler Zustand mit uralten, einfach verglast Fenstern, die so mit 20 Zentimeter Abstand dann noch ein Fenster, kennst du das, ne? So über 3 Meter hohe Decken. Also Heizung war im Winter war also die Totalkatastrophe, weil, abgesehen vom Altbau, ringsrum alles leer war.
Okay.
Ja, aber natürlich, was Heimkino anging, hieß das keine Rücksicht auf Verluste.
Natürlich. Also wenn
das war dann schon. Absolut. Ja, dann war droben drüber die leerstehende Wohnung von einer Oma, die nicht mehr gelebt hatte, aber noch nicht quasi ausgezogen war von der Eigentümerin. Und drunter war irgendwie, also mittlerweile ist das alles saniert, das war quasi anstehend und ja, das sogar links und rechts leer. Also ja, ich habe es mit der Heizrechnung bezahlt, Thema. Aber ansonsten war das ja so, wie man sich das wünscht.
Kann man schon mal machen, war damals wahrscheinlich nicht so das Problem wie heute. Ja, ansonsten, wo man natürlich darauf achten kann, ob mit der Mietwohnung zusammen auch irgendwie ein Kellerraum gleich mitvermietet wird. Das ist ja, weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist. Ich kenne das halt noch von früher, dass du halt, wenn du schon die Wohnung mietest, in einem Zweifamilienhaus beispielsweise, dann bekommst du auch gleichzeitig noch einen Kellerraum quasi als Lager oder was auch immer.
Ja, hatte ich schon so mit so Dachlatten oder so ein Gitter zu.
Ja, diese Gitterabteilkeller da, das ist ja dann meistens bei mehr als zwei Familienhäusern, sag ich mal, üblich, ne? Wo man dann halt so sein Fahrrad und die Schubkarre noch einstellen kann.
Da will ich jetzt kein Heimkino reinmachen.
Nee, würde ich tendenziell auch nicht machen. Aber wenn es jetzt wirklich ein separater Raum ist, so klassisch, häufiger in Altbauten auch noch irgendwo, dann kann man da natürlich überlegen, ob man dann dort irgendwie sich ein wenig besser austoben kann. Da kommt es natürlich auch wieder auf die üblichen Dinge an. Ist der Raum beheizbar? Kann man den halbwegs gut belüften und so weiter? Das ist natürlich alles eine Voraussetzung dafür. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, es gibt ja häufig so dieses Argument, ja, soll ich mein Kino überhaupt in den Keller bauen? Habe ich da Lust, jeden Tag da runter zu gehen?
Das
oder
kommt
bleib
immer
ich
auch auf den Keller auch mit unter anderem drauf an.
Da hätte ich jetzt, sagen wir mal, in einer Mietwohnung mit Keller hätte ich da wahrscheinlich eher so meine Abneigungen. Ja.
Ich verstehe es ja auch gerade immer so nicht. Typische Waschküchen, ne? So nebendran so ein, wie gesagt, ich denke immer mehr Parteien und ein bisschen kleiner, so wo dann immer irgendeine Waschmaschine.
Ja, das geht überhaupt nicht. Nee, also in einem, sagen wir mal, klassischen Zweifamilienhaus, wo der Vermieter zum Beispiel mit drin wohnt oder sowas, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon keinen Bock drauf, da dann irgendwie in den Keller zu gehen in mein Kino. Also wäre, glaube ich, nicht so mein Ding. Aber spätestens, wenn du wirklich jetzt irgendwie in einem Einfamilienhaus, also im Eigenheim dann irgendwann bist, dann ist es überhaupt kein Argument mehr aus meiner Sicht, dass man nicht in den Keller gehen will, um einen Film anzugucken. Also ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie oft ich jeden Tag in den Keller runtergehe, wegen irgendwas, um irgendwas zu holen, hast du ja meistens deine ganzen Vorräte und dein Zeug. Und da kommt es jetzt auf das eine Mal in den Keller gehen wegen Heimkino, kommt es auch nicht mehr drauf an. Also, aber durchaus eine Überlegung vielleicht wert, wenn sich es entsprechend anbietet. Es kommt halt immer auf die Situation an.
Oder das andere Extrem natürlich, der berühmte Dachboden. Entweder der ist wirklich gut zum Wohnen gemacht oder auch noch so gerade so irgendwie kinomäßig nutzbar. Und ich finde, was einen großen Unterschied ausmacht von Mietwohnung und Eigenheim ist, dass bei einer Mietwohnung ja sämtlichen baulichen Maßnahmen, kann man sagen, rausfallen. Also beim Eigenheim könnte man sagen, oh, im Sommer schwitzig unterm Dachboden, dann dämme ich das doch alles. Ja? Ja. Das wird man in der Mietwohnung nicht machen. Und wenn es da halt im Sommer 45 Grad ist, dann will ich da keinen Film gucken wollen. Und dann würde ich, selbst wenn ich Vermieter sage, so, also ich mache da mal so eine Kernlochbohrung für meine Klimaanlage. Ja, also es fällt ja alles weg. Das heißt, es ist vielmehr der Punkt, baulich ist es so, wie es ist.
In den allermeisten Fällen, ja.
Und dann kann man halt anmalen, das habe ich auch schon gemacht, die Wände dunkel malen und so mit dem Hintergedanken, entweder ich habe eine Mietwohnung so bekommen, dass sie mit bunten Wänden war, wo also auch nicht das Agreement war mit weißen Wänden wieder raus, sondern jeder malt sich selber an, wie er will. Und im anderen Fall muss man einfach einen sauren Apfel beißen und sagen, ja, am Ende streiche ich halt weiß drüber. Oder man macht mit Stoffen oder wie auch immer, so eine gewisse,
Interessanter Punkt war dann wieder vor dem Thema, wie viel will man denn tatsächlich verändern und wie viele Löcher darf man zum Beispiel auch bohren oder will man bohren? Ja, das ist auch so eine Sache, wo viele Bedenken haben im Mietbereich, sag ich mal. Da kann ich eigentlich nur sagen, ja, Löcher zumachen ist ja eigentlich gar nicht so unbedingt das Problem.
Eben, ich war da auch sehr gehemmt. Mittlerweile wäre ich das nicht mehr, weil bei jedem Auszug habe ich dann gedacht, die paar Löcher, ob ich da jetzt noch 30 dazu gebohrt hätte und jetzt zugemacht, das wäre vollkommen wurscht gewesen. Da passen tausende Löcher rein in die Wand. Man muss halt wieder zumachen. Also ich habe da, das kann man natürlich auch tun, zumindest bei der letzten Mietwohnung, echt so Ständerkonstruktionen gemacht, wo auch alles so mehr oder weniger mit Klemmen und Hinstellen und dann vereinzelt mal oben mit einer Schraube so einen Winkel an die Wand, damit es halt nicht umkippt oder so. Aber im Prinzip stand das da alles nur rum, die ganzen Wände, auch mit viel Stoffen, wo ich dachte, okay, habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich werde einen Großteil wiederverwenden. Ein Teil ist halt zu klein geschnibbelt dann irgendwann und den anderen Teil verwende ich weiter. Da habe ich schon direkt an, also die Wohnung war so bescheiden, dass ich gedacht habe, das kann nur vorübergehend sein hier. Und habe entsprechend alles so ein bisschen so konstruiert, so ja, wenn ich das dann umziehe, dann könnte ich das vielleicht auch noch und so weiter benutzen. Und so hat es auch halbwegs geklappt, aber ich würde sagen, also Löcher bohren, also haben viele unnötig starke Hemmungen. Man sollte natürlich in der Lage sein, die gescheit wieder zuzumachen, aber das ist wirklich handwerklich noch so Stufe 1.
Ja, das auf der einen Seite, klar, es ist natürlich so eine Sache, also wenn das jetzt irgendwie alles Rigips ist, du kannst zwar die Löcher zumachen, aber wenn dann halt so der Klassiker, ne, man hat es relativ günstig gemacht, Raufasertapete drüber, wenn du da halt ein Loch gebohrt hast, klar kannst du das wieder verspachteln, beziehungsweise mit Acryl oder irgendwas zumachen, aber die Tapete reparierst du halt auf diese Art dann doch nicht. Und dann kommt es halt einfach drauf an, ne? Wie gut kannst du das wieder irgendwie dicht machen.
Also da hätte ich eher fast noch, ich habe das immer vorher überbewertet und danach gedacht, doch, guck mal auf die Wand drauf, wenn du danach noch streichst. Also wenn es natürlich eine Wand ist, wo man auch nicht mehr streichen will und alles tipptopp, dann ist schwieriger. Aber die Mietwohnung, also teilweise sind die ja auch mit 4 verschiedenen Sorten Raufaser tapeziert. Und so, und dann ist es auch, kann man froh sein, wenn die Löcher überhaupt geschlossen sind und wenn die Tapete bis in jede Ecke überhaupt reicht. Also hatte ich ja auch schon so welche, wo man sagen muss, naja gut, also war mal ein Teppich, was hier drin ist, so ungefähr.
Genau, so eine Klausel damals im Mietvertrag, dass man vor dem Auszug streichen muss.
Ja, genau.
Das ist total sinnlos.
Es gibt entweder das so rum oder andersrum, ja. Und wenn man das davor und dann, es gibt da Leute, die können auch einfach nicht streichen.
Ja, du hast ja auch überhaupt keinen Bock zu streichen, wenn du da ausziehst, dann gibst du dir doch überhaupt keine Mühe, weil scheiß drauf, nach mir Sintflut. Ja, da gebe ich mir doch keine Mühe, so sehr wie wenn ich da jetzt gerade einziehe und dann da drin wohnen will, dann mache ich das doch viel schöner und kann vor allem auch die Farbe nehmen, die ich gerne hätte. Und muss nicht einfach so ein Standard weiß. Und dann kommt der Nächste wieder und sagt, ja, ich will die Wand aber rot. Und dann streicht er die ja gleich nochmal.
Ich hatte mal meine letzten Mietwohnung auch so bei Auszug streichen und hatte dann so ein paar Flecken, ne, und Macken, die ich so überstreichen wollte. Und habe bei Einzug, also auch nicht gestrichen, ja, sondern es war so. Und das heißt, es wurde viele Jahre nicht gestrichen. Und dann habe ich erst so hin, so lalala, zack, und so anderer Weißton.
Oh.
Ja, weil das war halt irgendwie uralt weiß und ich habe es dann aber tatsächlich hinbekommen, das dunkler zu mischen.
Hast du Asche mit reingeworfen oder was?
Dass es gepasst hat, ja, weiß ich nicht, nee, von Acrylfarbe oder so, weil ich habe also nicht diesen wegen den paar Stellen, die ich ausbessern wollte, den gesamten Raum neu gestrichen. Ich hatte das überhaupt nicht vor und habe es dann hingekriegt, das so, dass man es nicht gesehen hat, weil das wäre wahrscheinlich bemängelt worden, wenn es dann auf einmal so ganz wüst aussieht.
Naja. Hier kriegen wir jetzt die weiße Farbe ein bisschen cremiger. Curry mit rein.
Irgendwie sowas. Ach, von dieser Mietwohnung könnte ich Geschichten erzählen und der Vermieterin, das war eine Katastrophe.
Ja, Naja, also auf jeden Fall schaut, dass ihr da eben euch das gut überlegt, was braucht ihr wirklich, wie tief wollt ihr da schon eintauchen in das Thema Heimkino. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie lange man sich damit schon beschäftigt. Man will ja in der Regel nicht wieder irgendwo zurückstufen, sondern mindestens auf das Level der vorherigen Wohnung kommen. Und ja, da kann es schon interessant werden. Aber das mal so als die Themen, die sich rein auf die Wohnung selbst beziehen. Also wie ist das Haus überhaupt beschaffen? Wie gut sieht es da überhaupt aus? Welche Chancen hat man, dass da halbwegs eine Schallisolierung stattfindet? Gibt es vielleicht eine gewisse Ausweichmöglichkeit in den Keller, auf den Dachboden? Ist da irgendwas mit dabei in dieser Miete, in dem Mietvertrag? Und wie viel wollt ihr da tatsächlich machen? Wie viel Aufwand oder Material wollt ihr eventuell investieren? Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie langfristig diese Miete geplant ist. Es kann natürlich jederzeit vorbei sein und man hat schneller so einen Eigenbedarfswisch auf dem Tisch liegen, als das einem vielleicht lieb ist. Selbst wenn davor irgendwo das Mietverhältnis immer sehr, sehr gut war und man sich von Anfang an gut verstanden hat, sich vielleicht sogar schon kannte und das Ganze irgendwie so auf mindestens 10 Jahre oder sowas ausgelegt war. Ja, das ist halt, kann häufig funktionieren. Es gibt Leute, die sind super glücklich und leben ein Leben lang in Miete, weil sie einfach keine Notwendigkeit sehen für Eigentum. Und das ist völlig legitim. Auf der anderen Seite kann es aber eben auch ganz schnell gehen, dass man dann doch da raus muss. Und dann ist es halt unter Umständen blöd, wenn man erstmal ein komplettes Heimkino mit einer super komplexen Installation erstmal wieder abbauen muss.
Bei deinen vielen Heimkino-Beratungsprojekten, wie viele Mietwohnungen sind da so dabei? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt abfragst, weil du kriegst ja erst in erster Linie immer die Räume. Aber ja. Wie hoch ist da der Anteil?
Ich frage das immer ab, weil das ist extrem wichtig für die Entscheidung, die du später in der Planung triffst. Ja, wie gerade vor diesen Hintergründen, ja, wie viele Löcher bohre ich da, wie komplex kann eine Installation in so einem Raum nachher werden? Das ist das A und O, das abzufragen. Also wer das nicht abfragte, hat da irgendwas nicht verstanden. Allerdings kommt es tatsächlich sehr, sehr selten vor, dass da jemand in Miete wohnt. Die allermeisten sind da tatsächlich im Eigenheim, mindestens in der Eigentumswohnung. Ja, wobei ja auch das nichts für die Ewigkeit sein muss. Ja. Es ist ja im Prinzip nur so eine Art Geldanlage, bis man dann irgendwann wieder das nächstgrößere sich vielleicht anschafft.
Aber es hängt aber bauliche Maßnahmen in der Mietwohnung. Das ist einfach so wie so ein natürlicher Widerspruch.
Richtig, genau. Man will es einfach nicht machen, weil man investiert es ja gewissermaßen nicht in sein Eigentum, sondern in das Eigentum eines anderen. Gerade so vor dem Hintergrund Dachdämmung oder sowas, ne, wenn man erst den Dachboden ausbauen müsste. Jetzt kann man natürlich schon sagen, ja komm, du pass auf, ich habe da Bock drauf, ich will das hier so nutzen, Vermieter, ich mache das. Ich übernehme auch vielleicht einen Teil vom Material, willst du vielleicht was dazulegen? Ja, dann wäre dein Dach gedämmt, was ja grundsätzlich vorteilhaft ist. Mhm. Auch wiederum vielleicht für den nächsten Mieter, der da irgendwann in 5 oder 10 Jahren reinkommt. Also da muss man halt einfach miteinander reden und muss einfach schauen, wie kommt da jeder am besten weg. Und wenn du dadurch gewissermaßen dein Heimkino-Hobby irgendwo einen gewissen Auftrieb bekommst und da einfach die nächsten 5 Jahre besser Filme schauen kannst, dann ist es doch auch schon mal ein Gewinn, auch wenn man da halt vielleicht ein bisschen in jemand anderes Haus investiert. Muss man sich halt ausrechnen. Ne? Also
ich habe ja schon irgendwie angedeutet, dass es nicht so toll war. Bei dieser letzten Mietwohnung war es tatsächlich so, ich bin eingezogen, wir sind eingezogen, da war keine Küche drin. Das war mal super toll für so eine kleine Mietwohnung. Ich habe gesagt, okay, ich baue da eine so 0815 weiße Küche halt rein. Ne? Das ist auch so tatsächlich so ein bisschen Einbau. Also nicht nur 3 Geräte nebeneinander, sondern mit Arbeitsplatte und so ein paar Sachen. Und mit der Vermieterin besprochen, ja, also da ist jetzt keine drin, ohne kannst du das ja eigentlich gar nicht nutzen. Ich baue eine weiße, neutrale, günstige Küche rein. Wie ist das dann bei, wenn das Mietverhältnis vorbei ist, nächste Partei reinkommt, würden Sie das dann übernehmen oder vermitteln an die Nachfolgenden, sodass ich also das auf jeden Fall, dass ich halt einen Teil der Kosten dann da erstattet bekomme oder so. Ja, klar, super. genau. Und dann am Ende Mietverhältnis rum. Mitnehmen, raus. Die müssen jetzt abbauen.
Genau.
Ey, also eine Scheiße, ganz ehrlich.
Da musst du dich echt schriftlich drauf einigen. Also sowas würde ich immer dann als Anhang zum Vertrag irgendwie noch machen.
Und da ging es ja auch nur um, ich sag mal, so 1.000 Euro oder was, ne? Aber es ist so ärgerlich, dann da wirklich mit der mit der Handkreissäge dann noch hier die Arbeitsplatte zu schreddern und den Kram rauszureißen.
Die Küche wird ja immer eingepasst und es macht überhaupt keinen Sinn, die rauszumachen. Ja, das ist völliger Quark. Wir hatten das damals auch, meine Eltern haben auch eine neue Küche in eine Mietwohnung reingekauft und mussten die dann am Ende auch mitnehmen. Da war halt irgendwie so eine alte Spüle irgendwie, so eine freistehende war da drin, mehr war da nicht. Ja, und die haben echt extra eine Küche reinbauen lassen, also schon, wie man das halt so in den 90ern oder wann das war, gemacht hat. Und die musste dann mit umziehen. Es war völlig sinnlos, die hat so perfekt da reingepasst.
Ja, ja.
Die hätten einfach nur sagen müssen, so, hier hast du, sagen wir mal,
oder einen Großteil. Oder in dem Fall gab es nicht sofort eine Nachmieterpartei, aber die gab, also ich weiß ja jetzt, wo die Wohnung ist, die gibt es mittlerweile. Ja. Also das wurde nicht jetzt abgerissen oder so. Und da geht es ja auch eher darum, das kann man ja genauso gut mal mindestens anteilig an die nächste Partei vermitteln, so übergeben, weil die stehen jetzt ja genauso wieder da.
Ja, das ist ja die Küche untervermieten können an den Nachfolger.
Ja, das hätte die auch unterbunden.
Ja, vermutlich. Das ist so sinnlos damals. Und ich glaube, mit einem Heimkino, um vielleicht wieder ein bisschen aufs Thema zurückzukommen, also ihr merkt schon, das geht heute in eine sehr, sehr extreme Richtung. Bei einem Heimkino kannst du ja auch nicht sagen, ja, ich lasse das ganze Zeug jetzt einfach hier.
Willst du
jetzt
auch Heimkino auch machen?
Das Hobby, ja.
Was ist ein Heimkino?
Ja, es ist in seltenen Fällen passiert das tatsächlich mal, wenn Häuser verkauft werden und da war schon ein Heimkino drin, dann wird diese Installation tatsächlich einfach gelassen. Und
aber auch nicht, weil es großartig verkauft wird, sondern weil der Verkäufer sagt, ich werde es garantiert nicht mitnehmen, willst du es nicht mal ausprobieren? Und dann so, okay, dann lass halt mal drin.
Ja, so auf die Art möglicherweise, genau. Also es ist eher selten der Fall, dass dann wirklich gleich ein Heimkino-Fan nachkommt.
Ja.
Soll auch vorkommen, aber naja. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Aufruf. Ja, haut doch mal in die Kommentare, was habt ihr da schon Geniales erlebt beim Thema
Abenteuer.
Heimkino in der Miete. Gerade auch, wenn es um Besitzerwechsel bzw. Nachmieter und solche Dinge ging. Naja, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich zumindest meinen Telekom-Vertrag damals noch an die Nachmieter überschrieben habe, weil sonst hätte ich 2 Jahre Kündigungsfrist irgendwie gehabt und hätte da die ganze Zeit den Telefonanschluss bezahlen müssen oder das Internet auch und habe das aber zum Glück überschrieben bekommen an die Nachmieter, die ich zufälligerweise kennengelernt hatte mal. Und sonst hätte ich da irgendwie jahrelang oder monatelang noch blechen müssen für nix. Und das ist auch so ein Thema. Also naja, gut, aber.
Thema Mitbewohner, da hätte ich auch noch direkt schon eine Anekdote aus vor ganz vielen Jahren, wo ein Kumpel von mir in so einer Mietwohnung in Frankfurt war und hatte so eine Teufel-Anlage, aber von da wiederum relativ high-end und so ein Subwoofer, ein sehr großes Modell und der hatte Nachbarn, die sich sehr oft gestritten haben, auch gerne natürlich mal nachts, also sprich, sie du super gehört hast immer und die alle genervt haben ohne Ende und dann hat er mir nachmittags, 17 Uhr oder so, sagt, komm hier, The Hurt Locker war es, ich erinnere mich noch, ich spiel dir jetzt mal das vor und dann so, kavumm. Und es war noch nicht abgeklungen, da hat man so tock, tock, tock.
Die standen quasi schon bereit.
So. Ja, da kam schon das Klopfen, und ist nachmittags. Und das ist ja auch immer die Ironie, so nach dem Motto, das sind mir die Liebsten, Selbst nachts um 3 eine Stunde schreien, sich streiten oder sonst was oder laut Techno hören und dann, wenn man Samstag um 18 Uhr einen Film guckt, sagen, das geht aber nicht.
Das sind diejenigen, die das sich selbst nicht vorstellen können, welchen Krach sie produzieren, aber ganz empfindlich dafür sind, welchen Krach andere produzieren. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Und da ist natürlich das Einzige, was man vielleicht so halbwegs da antizipieren kann, ist, wenn man wirklich in eine WG zieht, weil da lernt man ja auch wirklich die Mitbewohner kennen und sagt so, was machst du denn gern? Wie stellst du dir ein WG-Leben vor? Also jeder für sich oder kocht man zusammen? Ne? So die Fragen werden ja da so gestellt und da hat man vielleicht auch eine realistische Chance zu sagen, ich gucke also immer bis 24 Uhr einen lauten Film und sagen, okay, ist gut, ist schlecht. Bei diesen wirklichen Nachbarsachen, also es läuft meistens auf so eine Lotterie raus. Man zieht ein und dann wird sie dann halt kennenlernen.
Ja, ist tatsächlich so. Auch da fällt mir spontan ein, dass ich gelegentlich mal fast schon dazu genötigt werde, so eine Art Rechtsberatung zu geben, was ich natürlich nicht kann. Also ich bin kein Anwalt und kenne mich auch nicht mit generell mit so Mietrecht oder Lärmschutz oder Lärmbelästigung und so ein Kram wirklich aus. Aber ich werde tatsächlich ab und zu mal angeschrieben, wohl auch auf meinen Artikel zum Thema Schallisolierung hin. Da scheint da wohl ziemlich viele Leute anzuziehen.
Der wurde Problem wahrscheinlich haben. Schon so vor allen Dingen bei einigen Gerichten so hochgehalten. Ja,
genau. Kann gut sein. Guck mal, aber hier, der Kössler da, der hat geschrieben. dass mich tatsächlich Leute kontaktieren, die mit Heimkino überhaupt nichts am Hut haben, sondern eigentlich von der Gegenpartei kommen. Ja, also ich hatte da, krassester Fall eigentlich war eine etwas ältere Dame, die mich da mal angeschrieben hat, weil ihre Mitbewohner in diesem Mehrfamilienhaus wohl offenbar so eine Musikanlage hatten. Ja, und da immer ganz tiefes Brummen
durchkam. Geht das nicht auch leiser?
Ja, und die hatte da sowieso schon ein eher schlechtes Verhältnis zu denen, hatte wohl auch so den Eindruck, dass die da sie rausekeln wollten aus der Wohnung irgendwie und auch wegen wohl irgendwie Eigenbedarf, aber das ging wohl nicht wegen dem Mietvertrag und was weiß ich nicht alles. Also sehr, sehr komplex teilweise. Ja, und die hatte dann wohl auch schon irgendwie gesundheitliche beziehungsweise psychische Probleme deswegen, weil die halt quasi schon fast gemobbt wurde.
Ja, klar.
Also das geht dann schon in eine echt üble Richtung, wo ich dann aber auch sagen muss, sorry, ich bin da einfach der falsche Ansprechpartner, nicht weil ich mich da jetzt irgendwie nicht einfühlen könnte oder weil ich da grundsätzlich zu der Ecke der Heimkinobesitzer halten müsste, also gar nicht. Im Gegenteil, ich plädiere da wirklich dafür, dass da jeder auch irgendwo so ein bisschen Rücksicht nimmt und vernünftig agiert im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber ich kann halt einfach jetzt, wenn da jemand wirklich krasse Streitigkeiten hat mit seinem Vermieter oder seinen Mitbewohnern, da kann ich nicht wirklich vermitteln, da habe ich überhaupt nicht die Grundlage dafür. Aber naja, es kommt trotzdem vor.
Ja. Ich war mal, wann war das noch? War ich so 18 rum in dem Alter, in so einer Rockband, ne? Klar, mit echtem Schlagzeug, das ist auf definitiv saulaut.
Du warst aber in einer Rockband?
Ja, in mehreren sogar.
Krass, du bist. Also,
in einem gewissen Alter hat man.
Ich kenne einen Rockstar.
Ja, das war, ob es so weit gereicht hat, weiß ich nicht, aber völlig vereinzelt hat man sich so gefühlt, wenn es mal gut gelaufen ist. Wir haben da schön geprobt. In der Band war ich Gitarrist, später war ich ja sogar mal Sänger und dann Bassist, so ein paar Stationen durchexerziert. Auf jeden Fall da schön geprobt und das war ein freistehendes Einfamilienhaus. Und 10 Meter weiter das nächste. Und wir haben immer natürlich alle Fenster zugemacht. Wir waren so Souterrain, Keller mit so oben so einem kleinen Kellerfenster. Mhm. Und der Nachbar war so einer, der hat quasi gegen alle Nachbarn so Gerichtsverfahren laufen gehabt. Und da lief okay. Dann auch eins. Es würde so laut geprobt. Mhm. Und das muss man sich echt mal vorstellen. Fenster zu, eine Matratze ins Fenster gestopft. Der wohnt 10 Meter entfernt in einem separaten Haus. Wir haben auch nicht nachts geprobt, ja. Und dann, das war wirklich eine Gerichtsverhandlung, da kam ein Sachverständiger, der hat dann gemessen. So, jetzt spielen Sie mal Schlagzeug.
So, okay, ja. Okay.
Und also das Krasse war, wir waren unterhalb aller Grenzwerte, die in dieser Spielstraße, die wurde zur Spielstraße umbenannt zu Zeiten, wo die Bandmitglieder Kinder waren. Also da gab es in dem Moment gar keine Kinder, aber egal. Da geht ja dann niedrigere Grenzwerte und es war halt alles drunter. So, das sollte man sagen, Glück gehabt, Nachbar, Pech gehabt, tschüss. Mhm. Aber der Richter, der hat, das sind halt so Furzverfahren, ne? Er hat sozusagen gesagt, naja gut, dies und das wird schon was dran sein, ne? So die Einigung sah dann so aus, so einmal die Woche, 1 Stunde ist erlaubt. Und das war dann End vom Lied und der Schlagzeuger hätte ja eigentlich auch nochmal vielleicht mal üben wollen, ne? So, das kam mir noch hinzu. Also sprich, oder vielleicht waren es auch 2 Stunden auf jeden Fall, es ist vollkommen absurd, es wurde noch nicht mal irgendwie versucht und dann auch, ja, was mit diesen Grenzwerten und so weiter. Ja, es wurde zwar schön ein Gutachter da geholt, aber bei diesen kleinen Verfahren, also da kommen manchmal Sachen raus, da braucht man mit Gesetzen irgendwie, kann sich überhaupt nicht drauf verlassen. Und ich war zwar da nicht dabei, habe es aber weiter erzählt bekommen bei dieser Begehung, dann wo er da unten getrommelt wurde und dann der mit seinem Messgerät, der stand dann auch beim Nachbar in der Wohnung, so nach dem Motto, wie, jetzt höre ich mir das mal an, wie schlimm das hier ist. Und dann so, so, ist doch überhaupt kein Problem, so, warum stört sie denn das jetzt? Ja. Und eine Aussage war, er will nicht bei offenem Fenster lesen will.
Okay. Ja, aber.
Also, das wäre dann schon komplett also still gewesen, wenn er das Fenster zumacht. Und ich meine, so eine Probe geht, wenn sie hochkommt, 3 Stunden, also eher, sagen wir mal, 2. Ja,
ja, das kann natürlich schon, wenn das jetzt gerade die Zeit ist, wo der eben lesen will, ja, dann kann der Fenster das verständlicherweise lesen natürlich
und das dann
stören,
hört. Ja. Also, nicht ja, in diesem Pegel, den man nicht darf, ja, sondern ist halt hörbar, ja.
Naja. Die Frage ist da eher, ob er nicht hauptsächlich deshalb bei offenem Fenster lesen will, damit er etwas hat, worüber er sich aufregen kann.
Bei dem war das naheliegend, ja.
Die Gruppe von Menschen gibt es ja sogar auch. Also, ja. Die haben eigentlich ja gar kein Problem, aber sie machen sich eins, weil sie es nicht.
Weißt du, was noch
haben
dazu kam? Seine Tochter, die war also, die hat damals bei dem Anwalt ein Praktikum gemacht. Also es war irgendwie immer haarsträubender. Aber die Leute, die verklagt wurden, das waren ja die Eltern deren, die wo wir geprobt haben, die haben halt gesagt, ich habe jetzt keinen Bock auf den Scheiß, ja. Ende der Geschichte.
Ja, der Klügere gibt nach, so nach dem Motto.
Ja, ja, ja.
Nur das Problem ist halt, wenn immer der Klügere nachgibt, wird nur noch das gemacht, was sie dumm wollen. Ne? Das
ist halt ja, so. Es ist in dem Fall dann mehr oder weniger auch mit dem Ende der Band zusammengefallen. Ne? Also insofern hat sich das dann so ein bisschen verlaufen alles. Aber ich fand es schon krass, dass man so, ich sag mal, man ist im Recht, denkt.
Und bekommt trotzdem keins.
Ja, ja, und dann lässt man es halt bleiben, aber keinen Bock hat auf Gerichtsverhandlung. Ja.
Also mit anderen Worten,
jeder bezahlt seinen Teil und so weiter. Ne? Ja,
wenn dieser Nachbar nicht gewesen wäre, wärst du halt vielleicht echt ein Rockstar.
Tja.
Ja, dumm gelaufen. Ja, aber das sind genau diese Probleme. Und ich habe da auch schon die krassesten Sachen gehört von Leuten, die wirklich behauptet haben, trotz größerer Entfernung zu diesem Nebenhaus da irgendwas mitzubekommen. Komischerweise in ihrem Keller. Ja, das heißt, da müsste irgendwie eine Schallübertragung von Keller zu Keller durch das Erdreich stattfinden. Was wohl bei einem besonders sandigen Boden und was weiß ich nicht alles, ja, also übelste Theorien, letztendlich kann man da nicht wirklich was dazu sagen, da musst du entweder einen Sachverständigen halt einschalten oder okay, musst du es einfach darauf beruhen lassen. Auf der anderen Seite, wo wir gerade jetzt sowieso schon da so ein bisschen abschweifen in dieses Thema Recht und es ist ja trotzdem immer noch so, dass es halt gewisse Ruhezeiten irgendwo gibt, die dann häufig klar, eben auch pro Gemeinde quasi festgelegt werden. Und innerhalb dieser Ruhezeiten kannst du eigentlich grundsätzlich gar nichts machen. Ja? Also wir hatten ja auch schon Ruhestörer bei uns in der Straße. Ja, es gibt einfach Nachbarn, die sich eben, sagen wir mal, nicht so in die Straßengemeinschaft eingliedern und wo dann halt einfach mal wilde Partys gefeiert werden im Sommer bis mitten in die Nacht hinein. Und da holst du halt irgendwann auch mal die Polizei, wenn es dir zu blöd wird. Ja, das ist auch überhaupt nicht irgendwie falsch, das zu tun. Ruhestörung ist schlicht und einfach eine Sache, wo die Polizei grundsätzlich helfen kann. Meistens ist das Problem, bis die dann wirklich da sind, ist dann die Ruhestörung auch beendet und dann kann sie sowieso nichts mehr machen. Aber auch da heißt es dann eben, ja, innerhalb gewisser zeitlicher Grenzen, in der Regel irgendwo so bis 22 Uhr, können sie eigentlich überhaupt nichts machen, weil da hat jeder mehr oder weniger das Recht, so viel Lärm zu machen, wie er will. Ja, das ist gar nicht mal so weit entfernt von der Realität.
Wenn man da nicht so super knallhart drauf ist, dann sind viele dieser Interventionen so ähnlich wie das Gerichtsverfahren. Da kommt die Polizei, die hat noch nicht mal ein Dezibelmesser dabei.
Nö.
Und wenn, interessiert es die nicht, genauso wenig wie offenbar manche Richter die Rechtslage interessiert. Die sagen einfach, ja, dann mach halt leiser so, mach halt mal hier, ne? Und so, ja, wie, aber ich bin doch unter dem Grenzwert. Ja, ist doch wurscht, der beschwert sich, dann mach halt weniger. So, irgendwie ist es recht lapidar. Und genauso ist es natürlich so, dass solche Polizeieinsätze, selbst wenn sie nicht gerechtfertigt sind, ja, wenn angenommen der Nachbar ruft es in dem Moment, wo du jetzt im Recht bist, das nervt halt trotzdem. Und die wenigsten, also mich eingeschlossen, also ich habe auch keinen Bock, hätte dann auch keinen Bock, mich da so jeden zweiten Monat durch sowas durchzuärgern. Ja, also sprich, die Mitbewohner am besten entweder man versteht sich super, sie haben kein Problem damit, sie sind taub, sie sind nie da, sie sind weit weg und idealerweise kriegt man das vorher raus und ansonsten wird man es halt rausfinden und muss sich dann überlegen, ob man das Heimkino-Thema klanglich runterfährt. Kopfhörer, Körperschallwandler, ja, solche Sachen gibt's da, das ist Es mag dann für die eigenen Nerven auch besser sein, als jedes Mal zu denken, wann klopft er? Ja, gleich, es geht gerade noch. Ja, und dann, also es ist, macht ja dann auch keinen Spaß. Ne? Ja.
Also halten wir an der Stelle mal fest, ganz wichtiges Thema, wie suchen wir uns die Mietwohnung nach unseren Mitbewohnern gewissermaßen aus, wenn wir denn überhaupt bis dahin noch die Wahl haben. Ja. Aber am besten, Punkt 1, am besten sollten sie alle schwerhörig sein. Das heißt, vielleicht haben wir aber irgendwie Glück, wenn da eben ältere Leute drin wohnen, ja, dass die irgendwie doch nicht mehr so anfällig für solche Sachen sind. Ja, kann ja mal vorkommen. Also hatte ich tatsächlich auch schon einige, die gesagt haben, ist eigentlich kein Problem hier bei mir. Ich kann ohne Probleme aufdrehen. Die Oma, die da unter mir wohnt, die sieht das total locker. Die merkt da sowieso nichts davon. Von daher, ja, ist doch schön. Ne? Ältere Leute eventuell, ja. Ein anderes, was möglicherweise auch funktionieren kann, ja, wenn man mitbekommt, da wohnt noch jemand mit im Haus, der ist öfter mal auf Geschäftsreise.
Oder die berühmten Wochenendheimfahrer.
Ja, genau, sowas.
Zum Beispiel, das Gebäude ist am Wochenende leer.
Genau, so auf die Art, wo man dann irgendwie so gewisse Zeiten immer mal hat, wo man weiß, da hat man jetzt seine Ruhe. Und da kann
manche
man
Vermieter
natürlich...
Vermieter suchen die auch so gezielt, so bevorzugt Personen, die am Wochenende, die nur 3 Tage da sind oder
ja,
so.
Genau, ja, genau, so nach dem Motto, ich will zwar vermieten, aber eigentlich will ich gar nicht, dass du eigentlich die Bude runterwohnst. Ne? Ich muss vermieten, damit ich mein eigenes Einkommen aufbessern kann, also auf die Art. Ja, durchaus denkbar und vielleicht, was dann auch funktionieren könnte, wäre irgendwie... dass man eben tatsächlich irgendwie so ein alleinstehendes, kleineres Haus vielleicht zur Miete bekommt, ist auch eine Möglichkeit, wie man gewissermaßen dann eben keine Mitbewohner so direkt hat, die man stört. Und meistens ist es tatsächlich so, also jetzt nicht so wie in dem krassen Fall, den du geschildert hast, aber normalerweise von Haus zu Haus überträgt sich so ein Heimkino eigentlich nicht mehr. Also da müsste das schon wirklich in der, sagen wir mal, im Obergeschoss mit ganz viel Glas sein, ja, wo das echt gut rauskommt und sich dann so auf die Nachbarschaft übertragen. Aber sobald das einfach nur im Wohnzimmer ist, da kann man normalerweise schon mal aufdrehen und es müssen halt alle Fenster zu sein, klar. Aber allzu viel sollten Nachbarn hinter weiteren, also ihren eigenen verschlossenen Türen, dann eigentlich nicht mehr mitbekommen. Also zumindest nicht so, dass es stört. Insofern, ja, was ich vielleicht an der Stelle noch erwähnen will oder auch so ein bisschen dazu aufrufen will, denn wie gesagt, ich will jetzt nicht nur die Ecke der Heimkino-Verrückten da immer in Schutz nehmen oder so. Also keinesfalls, ja, ich sehe das ganz ehrlich so, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus vielleicht wohnt und da hat
irgendwie
eine Familie...
Da ist es dann auch von Nachteil, wenn die schwerhörig sind.
Ja, genau. wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt und da hat irgendwie eine Familie zum Beispiel kleine Kinder, ja, dann ganz ehrlich, dann müsst ihr halt einfach zurückstecken. Weil das ist eine Sache, die geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass man Familien mit kleinen Kindern auf den Geist geht. Klar können vielleicht auch mal die Kinder kleine Nervensägen sein. Ja, wobei man das selbst noch am wenigsten eigentlich mitbekommt. Es gibt tatsächlich auch Kinder, die rumtrampeln und was weiß ich nicht alles.
Ja, insbesondere dann außerhalb dieser oder innerhalb der Ruhezeiten, also sprich, jetzt sind sie gerade eingeschlafen, wie auch immer, ja. Ich meine, bei so Familien, da gibt es ja auch alles, ne, von Leuten, die immer nur am Nörgeln sind, selbst den meisten Lärm machen und aber erwarten, dass drumherum kein Mucks kommt. Gibt es auch alles, aber ja.
Ja, aber gerade eben, wenn so frisch gebackene Kinder, Eltern, hätte ich jetzt was gesagt, wenn Familien mit sehr kleinen Kindern, also sagen wir mal 0 bis 2 oder 0 bis 3 irgendwo so, ja, vom Alter her, wenn man mit denen halt zusammen wohnt, da kann es halt einfach nicht sein, dass man abends um 23 Uhr da noch Godzilla durch die Bude stapfen lässt und die sich dann darüber beschweren müssen. Denn es ist halt dummerweise so, also diejenigen, die Kinder schon hinter sich haben, werden das wissen. Die sie noch vor sich haben, werden es vielleicht irgendwann erfahren.
Ja, werden das auch kennenlernen.
Ja, man ist halt in dieser Phase einfach irgendwann mal froh, wenn der kleine Plagegeist halt irgendwann mal einfach schläft. Ja, und Kinder haben da halt einfach, also besonders Kleinkinder haben da so gewisse Phasen, wo es halt einfach mal echt schwer ist teilweise. Es gibt auch Phasen, wo es wieder besser läuft. Und dann haben sie auch einen sehr, sehr tiefen Schlaf. Da kannst du das halbe Haus einreißen und das juckt die überhaupt nicht. Du
kannst also kidnappen und die wachen nicht auf.
Ne? Genau. Es gibt solche und solche Phasen, aber gerade in den schwierigen Phasen ist es halt einfach eine doofe Sache, weil dann natürlich logischerweise auch die Eltern entsprechend weniger Schlaf haben und entsprechend auch gereizter und genervter sind. Das geht alles vorbei, ja, nur da muss man dann eben wirklich Verständnis haben und ja, dann muss man halt mal einfach einen Monat lang nur Liebesfilme schauen und nicht immer Action. Also das ist nur so, ja, auch so als kleiner Tipp an der Stelle. Sucht vielleicht euer Programm ein bisschen danach aus, was gerade angebracht ist.
Ja, man kann ja auch, also sofern die Leute jetzt nicht immer durchgehend da sind, einfach mal fragen, wann verreist du denn wieder? Also, und dann macht man halt da mal Rambazamba. Also,
guck mal, hier hast du sturmfrei einen Gutschein im Prinzip, fürs Reisebüro. Ne?
Ja.
Willst du nicht diese 400 Euro hier mal auf den Kopf schlagen?
Ein Thema, was wir schon in anderen Folgen behandelt haben, beziehungsweise noch behandeln werden und jetzt hier nur mal einmal kurz erwähnt wird, ist natürlich die Maßnahmen, die man treffen kann, mittels Schallisolierung oder diese Nachbarstörung zu vermeiden. Kurz gesagt, in einer Mietwohnung, wo man ja wenig machen will, wird man nicht viel verändern. Man kann höchstens irgendwelche Ritzen zustopfen, man kann Kopfhörer nehmen, Körperschallwandler und so. Aber ein Raum, der so wie er ist, halt nicht funktioniert, den wird man nicht mit ein bisschen Noppenschaum oder irgendwas auch Besserem. Diese Maßnahmen, die man für die Akustik trifft, die werden da so gut wie nichts ändern. Es sind Verbesserungen möglich, wie auch sowas wie die Schwachpunkte finden, ja, und die halt so ein bisschen verstopfen. Aber das, da sollte man nicht zu viel erwarten. Das Ganze ist im Wesentlichen so, wie es ist.
Ja, kaum zu ändern. Da kommen wir dann einfach nochmal in einer zukünftigen Folge drauf zurück, in Kürze, wahrscheinlich in 2 Wochen. Und ja, so viel zum Thema Heimkino in der Mietwohnung. Also ihr merkt schon, man kann da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Das kennt keine Grenzen und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo man unheimlich viel drüber diskutieren kann. Deshalb ja, haut alles, was ihr loswerden wollt, in die Kommentare rein. Wir freuen uns drüber und es können da, glaube ich, ganz interessante Anekdoten noch zum Tage kommen, was da jemandem passiert ist.
Sorry, ja. Es fällt mir gerade noch ein, weil das auch so oft, also es ist eigentlich bei mir bei jeder Heimkino-Vorführung, wenn irgendwelche Leute da sind, so jetzt schmeiß mal an, so ungefähr, ne? Was ist die erste Frage?
Die erste Frage? Ja gut, also es können jetzt verschiedene Dinge sein. Ist das da an der Seite? Sind das die Lautsprecher?
Nein, die erste Frage ist in der Regel, was sagen die Nachbarn dazu?
Genau.
Ohne Witz. Ja. Reinhaus hier, ja, in dem Fall. Ja. Und für die Nachbarn ist das okay, was sagen die? Das sind, also ohne Witz, also es ist saulaut, die finden es voll cool und dann, weil sie sowas noch nie erlebt haben, denken sie so, okay, und jetzt, was ist mit den Nachbarn? Das ist bei mir also auf jeden Fall die erste Reaktion.
Es zeugt ja immerhin davon, dass du sehr umsichtige Menschen kennst, ja, die sich
gewisse
sehr
Erfahrungen stehen
um
im Hintergrund machen. Oft, ja.
Ja, schwieriges Thema, definitiv. Da kommen wir also nochmal drauf zurück. Schallisolierung, ja, wie halten wir das Ganze von unseren Nachbarn fern? Ja, und bis dahin würde ich sagen, machen wir mal heute einen schönen Filmtipp, ne?
Der Heimkinopraxis Filmtipp.
Ja, Filmtipp heute aus dem Bereich Sport-Gaming. ja. Haben wir, glaube ich, viel zu selten so vom Thema her. Ich habe da neulich mal was von meiner Liste abgearbeitet, was noch aus dem Jahr 2023 übrig war. Und da gab es einen Film, der ist relativ an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Und zwar geht es um Autorennen und ganz konkret um Gran Turismo.
Ich habe ihn auf meiner berühmten Leihliste aber auch noch nicht gesehen. Ja,
ja, das ist schön, dass er da draufsteht. Den kannst du dir auf jeden Fall gut angucken. Ich will ihn an dieser Stelle empfehlen. Nicht, weil es jetzt irgendwie der beste Film aller Zeiten ist oder sowas. Ja, das, ich muss ganz klar sagen, Le Mans 66 war besser. Ja, da kommt einfach nichts ran. Der ist aber eben auch einfach, ja, das ist halt einfach ein Hammer von einem Film. Den haben wir, glaube ich, auch schon empfohlen, ne? Ziemlich am Anfang.
Erster Filmtipp war's.
ja, ziemlich am Anfang, genau. Und vor dem Hintergrund muss man hier natürlich so ein bisschen ja, von einer anderen Sichtweise herangehen. Ich fasse es vielleicht mal so ganz kurz zusammen. Es handelt also tatsächlich von einer wahren Begebenheit. Das Spiel Gran Turismo kennt man vielleicht so ein bisschen. Ja, wer sich halbwegs für Gaming interessiert, wird da nicht dran vorbeigekommen sein. Nicht unbedingt es zu spielen, aber zumindest wird man es mal irgendwo gesehen haben. Bei mir fing das damals ehrlich gesagt so mit Rennspielen eher auf der PlayStation 1 so ein bisschen an, ja, Need for Speed war da so das Erste, was da rauskam, was richtig gut war, ja. Gibt's auch einen Film, genau, der
ist
aber...
Ist der besser oder schlechter?
Der ist schlechter.
Okay,
also definitiv schlechter, weil dümmer, sage ich mal. Ne? Also es ist so ein bisschen, das geht so in Richtung Fast and Furious, nur schon ein bisschen mehr so auf Rennen und sowas getrimmt. Aber will ich da an der Stelle jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber geiles 3D übrigens. Ne? Naja, okay. Das war es jetzt doch eine Empfehlung, sorry. Bei Gran Turismo ist es so, dass ich das ehrlich gesagt nie gespielt habe. Ich habe mal auf der PlayStation 2, glaube ich, einen Teil ausgeliehen gehabt für ein Wochenende und habe da mal so ein bisschen ein paar Kurven gemacht, was mich damals schon relativ fasziniert hat, weil es grafisch einen sehr hohen Realitätsgrad hatte. Also es, man konnte da ja, damals
schon...
Das war
auch schon mal so eine Art PlayStation-Referenz oder so, ne?
Ja, genau. Das war in sehr vielen Bereichen immer wieder Referenz und die Entwickler von Gran Turismo haben sich ja auch immer das auf die Fahne geschrieben, den größtmöglichen Grad an Realismus zu erreichen. Das wird auch im Film dann tatsächlich nochmal erwähnt. Und das war, selbst auf der PlayStation 2, muss ich sagen, die Grafik war annähernd fotorealistisch.
Also geht es im Film
für damalige
um das Computerspiel, oder wie?
Nein.
Wenn die diesen Grad an Realismus
witzigerweise genau
erwähnen.
Nicht. Genau das eben nicht. Also es geht natürlich schon um das Computerspiel und von da kommt das alles. Es geht um einen jungen Mann, der da einfach eben so ein Zocker ist und der das Ganze auch schon etwas exzessiver betreibt, also so einen richtigen Rennstuhl dann da hat, ne, mit allem drum und dran und da eben wirklich knallhart Rennen fährt, so im E-Sports-Sinne, schon auf einem höheren Level auch. Und es geht eigentlich um eine Marketingkampagne von aus dem Bereich Rennsport. Ja, die wollen da eben einfach das so ein bisschen, sagen wir mal, das Image aufpolieren und wollen einfach gucken, was man da ja, rausholen kann, sage ich mal. Ne? Und machen eben so eine Art Wettbewerb im Spielumfeld von Gran Turismo und sagen einfach, wir gucken irgendwie, wer sind die besten Spieler und machen dann so einen kleinen Wettbewerb. Und der Beste von denen wird dann quasi zu einem echten Rennfahrer ausgebildet. Also quasi er
als
hat dann die Möglichkeit...
Die E-Sport-Leute...
Ja, genau, das triggert die Leute natürlich extrem, ne? Und bekommt dann quasi die Möglichkeit, die Rennlizenz zu bekommen und dann auch tatsächlich in echten Profirennen mitzufahren. Also das ist ja eine Sache, das lässt er halt nicht einfach jeden machen, weil wenn die Karre halt zu Schrott fahren, dann ist es halt ein Haufen Wertverlust, da haben die auch nichts da nachher gewonnen, ne? Und das ist halt genau das Thema, ja, es greift so ein bisschen diesen Gedankengang auf, wie realistisch ist es überhaupt, Computerspielrennen zu fahren, wie nah ist das an der Realität dran?
Und laut Gran Turismo extrem nah.
Ja, genau. Nee, es ist tatsächlich ja so von allen Rennspielen wirklich der Realismus mit am größten, aber du kriegst es halt natürlich trotzdem nicht hin, diese ganzen Kräfte, die in so einem Auto auf dich einwirken und damit wiederum auch dich selbst und deine Wahrnehmung, deine Reaktionsfähigkeit und so weiter also das wird ja alles irgendwo beeinflusst dadurch und das sind halt Dinge, die hast du halt in deinem gemütlichen Gamersessel nicht so. Und genau um dieses Thema geht es da irgendwo. Und dann hangelt sich das Ganze sehr, sehr schön eigentlich weiter, eben wie er sich so von Rennen zu Rennen hocharbeitet. Da natürlich auch entsprechend Gegenwind bekommt von den echten Rennfahrern. Nicht nur von den Rennfahrern, sondern auch von seinem eigenen Team quasi, die sein Auto quasi für ihn in Schuss halten und das alles managen und so weiter. Ne? Die sagen auch, was baue ich denn hier so ein Auto, wenn das dann so ein Computer-Kiddie dann nachher zu Schrott fährt. Ne? Die haben da natürlich auch keinen Bock drauf. Und um diese ganzen Konflikte geht es letztendlich in dem Film.
Hochstilisierte Konflikt, ja, das sehe ich schon.
Gewissermaßen, ja, es soll wohl wirklich alles irgendwie nach einer wahren Begebenheit sein. Das kannst du auch alles googeln. Das ist wohl tatsächlich in der Art passiert. Wird natürlich für den Film wie immer etwas aufpoliert, ist ja ganz logisch. Aber was dabei herausgekommen ist, ist tatsächlich einfach ein spannender Rennsportfilm. Ja, du sitzt am Ende genauso drin, wie das auch bei Le Mans 66 war. Wo du einfach denkst, boah, Mensch, komm, jetzt gewinnt er jetzt bitteschön. Ja. Und auch da ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und immer nur Happy End und tralala, sondern es ist schon durchaus eine gewisse Herausforderung dabei. Und ich finde, man sitzt da sehr, sehr gut mal drin, kann sich diesen Film sehr gut angucken und ich habe mich zu keiner Sekunde irgendwie gelangweilt.
Bildton ist ja auch ein 4K und Atmos, oder?
Ja, ich habe ihn, glaube ich, sogar im O-Ton angeschaut, extra wegen Atmos. Und es ging eigentlich ganz gut. Also man hat die meisten Sachen verstanden. Man hat zumindest auch der Handlung gut folgen können. Und war jetzt nicht, auch nicht ganz auf dem Level von Le Mans 66. Man merkt schon, ich ziehe immer wieder diesen Vergleich, aber das ist ja irgendwo auch naheliegend, weil die Filme eben so ungefähr aus derselben zeitlichen Ära irgendwo stammen. Es kommt nicht ganz daran, also man merkt bei Le Mans 66 viel mehr, wie dieses Rennenfahren tatsächlich ein Sport ist, wie das anstrengt, ja, wie du da drin sitzt und echt fast durchdrehst. Und letztendlich soundmäßig kommt es aber trotzdem gut rüber. Ja, ich meine, die Karren da, die knattern und haben einen echt ordentlichen Sound, da kannst du echt nicht meckern. Ist gut gemacht. Hast jetzt nicht den ultimativen Überkopfeffekt oder sowas. Ja, also es muss jetzt aus meiner Sicht auch nicht unbedingt Atmos sein. Aber er macht Spaß. Er ist technisch schwer in Ordnung. Er bekommt jetzt keine vollen 5 Sterne aus meiner Sicht, aber kann man sich definitiv antun. Also wenn ihr den verpasst habt, Gran Turismo von 2023, einfach mal ausleihen zumindest und einfach mal reinziehen. Lohnt sich definitiv. Selbst wenn man jetzt nicht so viel mit dem Thema anfangen kann, hat man zumindest einen coolen Kinoabend gehabt.
Das habe ich vor, genau, ja, mit dieser Erwartung auch, aber ja.
Jo, prima. Dann haben wir für heute wieder eine schöne Folge aufs Parkett gelegt. Sagt man das so? Keine Ahnung.
Kesselsohle. Kesselsohle. Die genau. Legt man aufs Parkett, oder wie?
Dann hören wir uns wieder in aller Kürze.
Tschüssikowski.
Zur nächsten Folge. Ja. Tschüssikowski, macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de